Hi, hier ist Achim vom PCast. Lust auf noch mehr Podcasts über alle Arten des nicht elektronischen Spielens? Dann schaut auf analogspieler.de vorbei.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge des Plotsprenger-Podcasts. Ich bin der Dominik und mir gegenüber sitzt der...
Dennis, hallo.
Ja, machst mich nach. Heute ist ein bisschen eine besondere Folge, weil wir werden heute über Katerra reden. Um es genau zu beschreiben, Dennis und ich haben uns vor längerer Zeit mal überlegt, eine eigene Welt zu gestalten, auf Basis des Regelsystems Fate. Und wir möchten heute das ein bisschen vorstellen, ganz grob.
Ja, also wir präsentieren so mal, was wir bislang erarbeitet haben, ganz grob. Wir sind schon in Details mittlerweile versunken, aber heute gibt es einen kursorischen Überblick. Was uns ganz wichtig ist, wir wissen ja nicht, ob ihr überhaupt Interesse dafür habt. Die heutige Folge ziehen wir auf jeden Fall durch. Wenn euch das überhaupt nicht interessiert, dann könnt ihr jetzt dann abschalten. Wir werden auch danach noch die ein oder andere Plotsprenger-Episode zum Thema Katerra machen. Unser Plan wäre jetzt tatsächlich erstmal ein paar Folgen detailreich zu schildern, was wir uns für einzelne Punkte ausgedacht haben. Schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob euch diese Welt interessiert. Dafür solltet ihr idealerweise noch ein bisschen länger zuhören, um einen groben Überblick zu kriegen. Wenn es wirklich überhaupt gar niemanden gibt, den das interessiert, dann ändern wir unsere Publikationspläne und machen weiterhin Plotsprenger zu anderen Themen. Wenn es so ein gemischtes Feedback gibt, dass es ein paar Leute interessiert und ein paar nicht, dann werden wir gucken, dass wir irgendwie abwechseln und die Leute, die sich für Katerra nicht interessieren, müssen die entsprechenden Episoden dann ja auch nicht hören. Und wenn das Feedback so gewaltig zustimmt ist, wie wir das jetzt hoffen, dann gibt es die nächsten 2-3 Episoden zum Thema Katerra.
Ja, genau. Wir fangen mit der absoluten Wurzel an und wir wollen jetzt hier mal ein bisschen erläutern, warum wir uns was Eigenes ausgedacht haben. Da fange ich einfach mal an. Ich habe vor längerer Zeit auf einer Metal-Website das Regelwerk Malmsturm entdeckt. Das ist ein neues Regelwerk zu einer neuen Welt. Das habe ich dort gesehen, weil es ein Gewinnspiel gab darüber, dass man eben dieses Buch gewinnen kann.
Also es ist eigentlich an sich kein wirklich neues System, es ist halt Fate.
Ja, es ist Fate, gut, aber die Welt ist halt da neu.
Genau.
Und da bin ich das erste Mal auch mit Fate in Berührung gekommen. Und weil es halt mit so eine Sword- und Sorcery-Welt hat, so ein bisschen Conan the Barbar-mäßig, wurde das halt so in der Metal-Website dann veröffentlicht, beziehungsweise gezeigt, weil das halt irgendwie damit zu tun hat. Weil so das Prinzip der Macher war halt quasi ein Manowar-Cover in einen Rollenspielwelt zu packen.
Ja, wir machen Heavy-Metal-Role-Playing-Games.
Ja, genau.
Coole Sache. Das Regelwerk ist ja auch einfach genau deswegen ziemlich cool, weil man überall, immer und überall Metal-Anspielungen findet. Ja.
Und das Regelwerk gibt es kostenlos auf der Website malmsturm.de.
Und man kann es auch kaufen.
Es gibt ein Hardcover, habe ich zum Geburtstag bekommen von meinen Freunden, von Dennis zum Beispiel und noch ein paar anderen Leuten. Ganz, ganz schön aufgemachtes Buch. Wundertoll. Ja gut, ich habe mir das Buch da mal angeguckt. Und erstmal natürlich auch die Regeln ausgespäht und war erstmal vollkommen begeistert von dieser Idee, die dieses Regelwerk hat. Nämlich, dass es viele Sachen, die normalerweise stark verregelt werden, mit narrativen Aspekten, Aspekt ist auch ein gutes Wort dafür, versehen hat.
Es wird auch die Narration verregelt, kann man dazu sagen. Also es gibt für die für Story-Elemente, für bestimmte Ereignisse Regeln, wie diese Ereignisse in die Welt treten und da wird jeder so zum Subspielleiter ein bisschen.
Ja, weil nämlich die Charaktere besitzen, um es mal kurz zusammenzufassen, Aspekte, das sind quasi Charaktereigenschaften, die meistens mit einem kurzen Flavortext versehen werden. So ein typisches Beispiel aus dem Regelwerk ist der Ochse mit den Ziegelfäusten. Man kann sich was darunter vorstellen.
Ist dein Lieblingsbeispiel, oder?
Ja, es ist einfach Flavor. Das ist reiner Flavor und ich finde das super,
sehr
das
schön
Beispiel.
Gemacht, ja,
das stimmt. Und diese Aspekte sind meistens 5 bis 10, je nachdem, wie episch oder grim gritty man spielen möchte. stellen dann den Charakter dar. Und diesen Aspekt kann man nutzen, um natürlich Vorteile aus einem Würfelwurf zu ziehen, ihn nochmal zu würfeln oder Boni zu kriegen, aber auch, um Dinge zu behaupten. So nennt es das Regelwerk. Man kann also als Spieler sagen, ich habe eben den Aspekt der Ochse mit den Ziegelfäusten. Darum bin ich in der Lage, diese
Wand einzureißen.
Wand einzureißen, weil ich halt so stark bin. Da kann der Spieler natürlich immer ein Veto einlegen. Aber das ist zum Beispiel so dieses Behaupten.
Das und mit dem Veto ist dann auch noch weiter verregelt. Also schaut euch das System einfach mal an, wenn euch, wenn euch so ein narrativ ausgelegtes System interessiert.
Auch die Charaktererstellung bezieht die Charaktergeschichte hundertprozentig mit ein, weil man ist gezwungen, eigentlich, wenn man wirklich die Charaktererstellung vollkommen machen will, so wie es im Regelwerk steht, man nicht die Schnelle benutzt, muss man eine Charaktergeschichte bauen, um die Aspekte draus zu extrahieren, und damit steigt man schon mit einem vollkommen ausgearbeiteten Charakter ein.
Und die eigene Charaktergeschichte wird während des Generierungsprozesses auch mit der Geschichte von anderen Spielern oder Spielercharakteren verwoben, sodass man letztlich auch eine Gruppe baut einfach. Man hat nicht mehr dieses Problem, wie baue ich jetzt jemanden in unsere Gruppe ein, wie führe ich meine Charaktere zusammen, sondern die teilen schon definitiv qua Generierung eine Hintergrundgeschichte, und so kommt man als Spielleiter auch relativ leicht ins kriegt seine Leute relativ leicht ins Spiel.
Ja, und ob diese Verbindung nun positiv oder negativ ist, ist völlig den Spielern überlassen.
Genau.
Ein bisschen Beef darf auch taugen. Dann gibt es auch noch Talente und Gaben. Die denkt man sich auch vollkommen alleine aus. Das sind so typische Sachen wie Axtspezialist, Silberzunge, diese üblichen Sachen, die Boni geben. Sich alles selber aus.
Es gibt meistens irgendwie Boni oder erlaubt, bestimmte Sachen zu substituieren oder sowas auf andere Talente zu machen.
Ja, es ist auf jeden Fall genau das Regelwerk, was ich immer gesucht habe. Und die reinen Würfelwürfe sind auch total simpel, sind schnell geregelt, es läuft fix. Es gibt nicht sowas wie übermäßig komplizierte Modifikatoren, die man beeinflusst. Es gibt keine übermäßig vielen Tabellen, die man beachten muss, sondern das wird alles flüssig geregelt. Das Spiel ist wirklich dann auf diese Narrative beschränkt. Es ist natürlich dadurch wirklich was für Spieler, die auf Storytelling ausgelegt sind, so wie wir jetzt zum Beispiel.
Ja, kann man sagen. Aber für uns spielt sich das auf jeden Fall extrem flüssig. Es gibt keine großen Hindernisse, die der Story großartig im Weg stehen. Und trotzdem hat man, wenn man es nicht will, kein striktes Railroading oder sowas vorgegeben, sondern man ist sehr frei. Gerade dadurch, dass die Spieler auch immer irgendetwas behaupten können, ist man relativ frei darin, wie sich die Story entfaltet.
Ja, genau. Das Problem war dann bloß, dass die Welt, die für Malmsturm vorgegeben ist, mir nicht gefallen hat und der Dennis davon auch nicht, sondern nicht begeistert war.
Nicht so wirklich, nee.
Also, sie ist wunderschön gemacht, also ist weltenbahnt, habe ich mir noch nicht angeguckt, aber so diesen Schnipsel, den man im normalen Grundregelwerk findet, ist schon ganz nett, aber ich bin nicht so der Fan von Sword and Sorcery, ist einfach so, ich mag das nicht, so. Und weil wir es aber unbedingt spielen wollten, es aber nicht auf diese Welt beschränken wollen, haben wir uns gedacht, wir machen uns was Eigenes.
Genau, das wollten wir sowieso schon länger mal, hatten wir immer mal wieder überlegt, was wir eigentlich für Elemente gerne in so einer Fantasy-Welt hätten, und wir sind beide relativ schnell zu dem Konsens gekommen, dass wir so eine grim and gritty Dark-Fantasy-Welt wollen.
Ja, genau. Weil in jeder Welt, die es gibt, hat man irgendwie immer was, was einem nicht gefällt. Zum Beispiel, nehmen wir das Schwarze Auge, das ist mir zu fröhlich. Ich weiß nicht, es ist so, dieses...
Muss man nicht so spielen.
Ja, aber im Normalfall schon. Dieses Grundding, es ist halt so eine relativ simple Fantasy-Welt, die aber gleichzeitig extrem stark ausgearbeitet ist.
Die Welt ist mir persönlich zu stark ausgearbeitet, und man kann zwar immer sagen, okay, lassen wir halt diesen und jenen Ergänzungsband weg, aber das macht man dann letztlich doch nicht, wenn man ihn kennt, und da beschneidet man sich nicht freiwillig irgendwelcher Sachen, die man schon mal gelesen hat. Ist auch schwierig, irgendwie dann Outtime aus seinem Kopf rauszukriegen, dieses und jenes Detail kenne ich ja schon und hey, das ist aber jetzt plötzlich anders. Das nervt mich an DSA ein bisschen, und Aventurien und die Regeln von DSA sind halt auch stark verwoben, was mich ein bisschen stört, weil ich das Regelsystem einfach nicht toll finde.
Ja, oder auch, wenn wir jetzt hier Dungeons & Dragons gehen, wir nehmen jetzt einfach nur diese beiden typischen Fantasy-Systeme, weil die eigentlich fast jeder kennt. Und Dungeons & Dragons, ich mag PC-Spiele davon, wir spielen ja auch gerade Dungeons & Dragons 4, aber es ist nicht so ganz die Fantasy-Welt, die ich haben möchte. Die ist mir zu klassisch, das ist zu, und jetzt irgendwie auch zu abgefahren geworden.
Ja, und auch um die Regeln wieder ein bisschen mit reinzukriegen, es ist halt doch ein sehr Werte- und Würfel-basiertes Spiel. Da kann man zwar natürlich auch Storytelling in D&D betreiben, aber letztlich sind Systeme und Welten halt doch stark verwoben, und so interessant ich vielleicht das Spiel in den Forgotten Realms finde, die Regeln passen in unserer aktuellen D&D-Chronik wunderbar. Das ist halt ein kampfbasiertes und konfliktbasiertes Spiel.
Dungeon Crawling halt.
Da macht das Spaß, genau, Dungeon Crawling. Aber insgesamt ist es jetzt nicht das, was ich für ein eigenes System gerne hätte.
Ja, genau. Und da haben wir uns halt gedacht, weil wir beide Fans von Dark Fantasy-Systemen sind, dass wir unser eigenes erstellen. Und unsere Prämisse war auf jeden Fall, es sollte so düster und gemein wie möglich sein.
Und richtig dreckig, politisch unkorrekt. Ja. Einfach so, wie wir sind.
Und wir haben einfach alle unsere kranken Gedanken da reingepackt. Mussten natürlich darauf achten, dass es spielbar ist. Wenn man das so grim und gritty macht, dass das grim und gritty alles so grim und gritty macht, dass es nicht mehr spielbar ist, dann macht es auch keinen Spaß mehr.
Ja, die Spielercharaktere sollten nicht an jeder Ecke sterben, selbst wenn das System das vielleicht ermöglicht. Das stört einfach doch den Fluss, wenn man alle paar Minuten so kompliziert neue Charaktere erschaffen muss, wie das bei Fate der Fall ist. Zur Praxis noch. Wir haben das System ja auch schon mal angetestet und ich glaube, wir sprechen aus Erfahrung, dass es unserem Spielstil gut entspricht,
ja,
und definitiv, dass es sich wirklich flüssig und gut spielt.
Ja, also wir haben eine Testrunde bisher gemacht, die nächste müssen wir noch mal planen.
Da sind Star Wars in die Wege gekommen.
Ja, Star Wars und alle 50.000 anderen Sachen, die man ja ausprobieren möchte. Aber der erste Spielversuch war klasse. Hat mir richtig gut gefallen. Es geht schnell, es geht flüssig, es kommen wenig Fragen auf, weil wir hatten auch einen ziemlichen Anfänger dabei.
Wir hatten einen Einsteiger mit dabei und der ist auch wunderbar reingekommen.
Ja, auch, hat sich auch eine Charaktergeschichte ausdenken können, problemlos, mit ein bisschen Hilfe, aber er hat's hinbekommen.
Und das, obwohl er anfangs meinte, Kreativität und Geschichten erzählen ist...
Gut, also der Name Katerra ist die Bezeichnung für den Planeten, auf dem unser System spielt. Wir haben die Welt eingeschränkt auf zwei größere Kontinente, Munamor und Akifra. Munamor entspricht grob dem mitteleuropäischen Raum, so grob, und ja. Akifra entspricht Afrika.
Es gibt so ein Mittelmeer.
So Mittelmeer gibt's auch. Darauf gehen wir aber jetzt nicht so ganz ins Detail ein.
Wir haben Russland rausgekürzt, danach kommt bei uns quasi gleich Asien.
Genau, ja. Russland
kann man
ist
sagen.
Noch nicht vorhanden.
Ja, wir haben uns einfach gedacht, wir machen am Anfang mal einen Ausschnitt in dieser von dieser Welt oder von diesem Planeten und betrachten eben nur diese zwei Kontinente im Speziellen. So hat DSA mit Aventurien auch gut angefangen und jetzt kommt Myranor und danach kommt irgendwann das Riesland.
Und Oturia.
Genau, und so machen wir das auch.
Ja,
das soll immer von den Erfolgreichen klauen.
Ja. Was unser Gedanke auch dahinter ist, dass Katerra selbst nicht ein fliegender Steinklotz im All ist, sondern ein Lebewesen, ein riesiger, gewaltiger Organismus. Und alle Lebewesen darauf nichts anderes sind als Mikroorganismen, die Katerra quasi erlaubt, auf sich wandeln zu lassen.
Ja, Symbionten oder Parasiten oder wie auch immer.
Ein ähnliches. Ein wichtiger Aspekt in dieser Welt ist die Magie. Bei der Magie haben wir uns überlegt, dass die Magie nichts anderes ist als die Lebenskraft Katerras. Und manche Lebewesen sind in der Lage, diese Lebenskraft für sich zu nutzen, um dadurch ihren Willen in Form zu passen, zum Beispiel.
Zu verwirklichen, ja.
Ja,
zu verwirklichen. Das Problem daran ist ganz einfach, dass Katerra selbst natürlich ihre Lebensenergie lieber für sich behalten würde.
Ja, genau. Dadurch, dass zum Beispiel ein Magier das Zaubern anfängt, schadet er dem Planeten selbst, weil er die Lebensenergie entzieht, und auch sich selber, weil die Lebenskraft des Planeten ist auch seine.
Er ist Teil des Planeten.
Richtig. Und das führt dazu, dass Magier leicht zu erkennen sind, weil sie meistens oft viele, viele, viele Narben an sich tragen.
Narben, Pestbeulen, Eiter.
Oder sie werden wahnsinnig und sonst was. Also die Nachwirkungen der Magie manifestieren sich oft körperlich, können auch geistig sein.
Magie korrumpiert.
Magie korrumpiert. Das ist ein gutes Stichwort. Ja, das war so das unsere Idee, die Gefährlichkeit der Magie darzustellen. Die Absaubung der Lebenskraft durch die Magie geht sogar so weit, dass jetzt auch Katerra selbst Narben trägt. An zwei Stellen auf unseren beiden Kontinenten haben sich die sogenannten Weltnarben entwickelt.
Also tatsächliche manifeste Schädigungen der ganzen Struktur dieser Lebensform Katerra an sich, hervorgerufen durch menschliche Einflüsse.
Ja, und auch andere Einflüsse der Magie, die von humanoiden Lebewesen benutzt werden.
Naja, Elfen und so waren jetzt gerade beim Mensch subsumiert.
Ah, okay. Naja, gut, und diese Weltennarben sehen halt aus wie riesige Löcher, aus denen schleimige Tentakel hervorstechen. Und Katera wehrt sich natürlich gegen diese Art von Eingriff und schickt Antikörper. Eine insektoide Rasse, die alles bedroht, was quasi auf Katera wandelt.
Ja, vor allen Dingen natürlich diejenigen bedroht, die in der Nähe von den Weltennarben herumlungern, zum Beispiel irgendwelche Akademie-Magier, die diese Phänomene zu untersuchen versuchen.
Genau. Das ist so der grobe Kontext dieser Story. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass diese Weltennarben das Hauptzentralthema einer Kampagne sein können, sondern sie sind einfach eine immerwährende Bedrohung. Und quasi ein Beispiel für die Korrumpierung, die Magie sogar erzeugt, die sich sogar auf den Planeten auswirkt.
Ja, bislang ist es nicht gelungen, sie richtig einzudämmen. Das heißt, sie sind auf jeden Fall eine Bedrohung im Hintergrund, die durchaus zum Thema einer Kampagne etwa werden kann.
Ja, eher für höherstufige Charaktere geeignet, aber ja, was wir nochmal erwähnt haben. Wir müssten natürlich dann auch überlegen, welche Art von Kulturen und Rassen es gibt. Wir wollen nicht so ganz aufs Detail gehen, aber halt so einen groben Überblick verschaffen. Das empfohlene Reich, in dem man spielt, ist
das Reich, das wir ausgearbeitet haben bislang.
Ja, das wir am besten ausgearbeitet haben bisher und auch empfohlen ist zu spielen, ist das Imperium, das Kaiserreich von Basilius den 13. Erzähl mal was darüber.
Vorbild, historisches Vorbild davon ist die gewaltige Expansion unter Alexander dem Großen in die östlichen Regionen, ebenso ein Imperium, das sich eigentlich schon längst überdehnt hat und überall mit Verfallserscheinungen und Abtrünnigen zu kämpfen hat. Das versucht, seine zentrale Kultur aus der Hauptstadt Kallipolis zu exportieren und damit aber aufgrund der Überdehnung der Nachschublinien und sowas scheitern muss. Das heißt, überall entstehen Synkretismen aus Religionen, die vorhanden waren, die vorgeherrscht haben und dem jetzt verordneten Gottkaisertum Basilius. Ja, das ist so im Wesentlichen die Kultur, so eine Mischung aus Antike, Mittelalter und, naja, früher Neuzeit.
Ja, ohne Knarren und so.
Ohne großartige, ja, zumindest in den bespielten Bereichen auf jeden Fall ohne Knarren, ja.
Wichtig ist zu sagen, dass das Imperium selbst eine Magokratie ist. Basilius ist wohl der oder zumindest einer der mächtigsten Magier überhaupt auf Katera oder zumindest auf Monamon und Akifra und gibt den Magiern der Akademien, also wir haben uns auch überlegt, dass es Akademie-Magier sind, die extra ausgebildet werden und nur die natürlich die Lizenz haben zu zaubern, gewisse Privilegien gibt. Man kann davon ausgehen, dass jeder Magier irgendwie adelig ist oder einen hohen Rang hat.
Er hat quasi automatischen Titularadel, einfach dadurch, dass er ein ausgebildeter Magier ist. Richtig. Was nicht heißen soll, dass jeder Magiebegabte besonders gesehen ist. Die Inquisition hat einen sehr starken Arm, der gegen Maleficari, gegen Magieanwender, die nicht gildenmäßig, die nicht akademiemäßig ausgebildet wurden,
vorgeht. Aber gildenmäßig bist du in DSA gerutscht.
Das ja, ich weiß.
Macht ja nichts.
Vorbilder. Man muss seine Vorbilder ja nicht verleugnen.
Richtig. Was auch typisch für das Imperium ist, ist ein überschäumender Rassismus. Natürlich haben wir uns auch ein paar Fantasy-Rassen überlegt. Es gibt natürlich auch Elfen und Zwerge, die ihrer eigenen Kultur frönen.
Wobei Zwerge eigentlich bei uns erstmal eine untergeordnete Rolle spielen, dadurch, dass sie eher selten im Imperium anzutreffen sind.
Ja, an sich sind das allgemein fast alle Rassen außer Menschen. Also Zwerge und Elfen leben hauptsächlich in den Slums und haben eher niedere Arbeiten zu verrichten. Also vor allem die Elfen. An den Elfen haben wir uns ziemlich ausgelassen, muss man sagen. Also das sind alles die ganzen Nutten und so.
Ja, im Wesentlichen beschränken sich die Aktivitäten der Elfen tatsächlich auf das älteste Gewerbe der Welt.
Richtig. Eine weitere Rasse, die ich aus persönlichem Hass hinzugefügt habe, sind die Gnome. Ich hasse Gnome über alles. Es gibt kein Spielsystem, wo ich Gnome nicht hasse. Und da musste ich sie reinbringen als... Oh, ich habe mich schon so gefreut auf die Juden unseres Systems.
Wir hatten ja vorhin schon angemerkt, wir sind politisch unkorrekt. Das war die Prämisse dieses Systems. Ja, sie sind die Juden unseres Systems, unserer Welt.
Kredithaie, Zuhälter, Fälscher, was man sich nicht alles wünscht. Alles, was negativ ist, verkörpern diese kleinen, dicknasigen Wesen.
Müssen wir jetzt vielleicht einen kurzen Exkurs zum Thema Antisemitismus machen und klar machen, dass wir keine Antisemiten sind?
Nein, wir sind keine Antisemiten. Aber es ist einfach ein gutes
Wort. Wir nehmen das Judenstereotyp,
ja,
das negativ Belastete, und pflanzen das in unsere Gnome.
Jetzt hast du unsere Political Incorrectness wieder kaputt gemacht.
Ja, ich habe einfach Angst um unseren guten Ruf und Angst, Zuhörer zu verlieren.
Welcher
ich bin doch Ruf? Ein Weichei. Ja. Das weißt du doch.
Na ja, klemm dir mal die Eier zwischen die Beine, ist ja unglaublich.
Was immer das helfen soll. Aber ich weiß nicht. Danke für diesen anatomischen Ratschlag.
Ja. Aber wie gesagt, es ist so ein, also das Imperium, nochmal da zurückzukommen, ist ein riesiger Cluster aus auch verschiedenen Kulturen, vor allem wenn es sich weiter ausdehnt. Im Zentrum ist natürlich diese griechisch-mittelalterliche Kultur, kann man so sagen.
Ja.
Ist so ein bisschen eine Mischung. Das sind schon mittelalterliche Gebäude, haben aber auch so kleinere Tempelbauten, die so typisch der Akropolis oder sowas sind. Ist definitiv da.
Also der vorherrschende Baustil sind einerseits altgriechische Bauten und Slums.
Ja, und Slums, ja. Ist eine gute Idee, ja. Ja, also das ist so das Haupt, der Hauptbereich, wo man als Spieler anfangen sollte, quasi. Es ist so, entspricht den typischen Sachen wie bei DSA, Mittelreich oder sowas, ne? Oder Seattle.
Man startet einfach in Gareth.
Ja, genau.
Man startet einfach in Gareth.
Ja, genau. Also das, da kann man grob davon ausgehen. Wollen wir noch ein bisschen die anderen Kulturen grob beleuchten, was wir noch haben. So ganz grob.
Andere Kulturen.
Wir haben auf der westlichen Seite die Freisegler, die entsprechen den Normannen, wikingerartigen Seeleuten, die aber mittlerweile ihre Fähigkeit zur Seefahrt fast verloren haben, weil das Meer nicht befahrbar ist und dadurch quasi ihr wichtiges Kulturgut verloren geht.
Andererseits sind die Freisegler wiederum der Grund dafür, dass das Imperium selber die Westmeere nicht benutzt, weil sie die Handelsrouten als Piraten dominieren.
Richtig. Und eigentlich ist das Freisegelland sogar noch nominell imperiale Provinz, aber im Faktum traut sich kein imperialer Soldat dahin, weil normalerweise sofort abgeschlachtet wird.
Ja, darin sind die Freisegler ziemlich gut.
Ja, das ist richtig. Dann, wenn wir ins Osten gehen, haben wir dort eine riesige Mauer.
Einen Schutzwall.
Ein gewaltiger Schutzwall, der fast unbrechbar ist. Und dahinter liegt das Plateau von Ling. Der Name sagt schon, das ist ein asiatisch angehauchtes Reich von schlitzäugigen kleineren Menschen.
Genau, die vor allen Dingen im Imperium, wenn sie dort auftauchen, einer Beschäftigung nachgehen. Sie führen nämlich
Gaststätten. Gaststätten, Imbissbuden, Wäschereien. Sind natürlich auch als beeindruckende Akrobaten bekannt in fahrenden Zirkuskolonnen.
Und natürlich hat auch diese menschliche Rasse so ein kleines, böses Geheimnis. Ich glaube, darauf gehen wir jetzt einfach mal nicht näher ein. Alle Leute, die sich mit dem Cthulhu-Mythos auskennen, werden die Anspielung schon verstanden haben, das Plateau von Ling. Ich denke, man kann sich ein bisschen was darunter vorstellen. Ansonsten, wir veröffentlichen parallel zum Podcast auf jeden Fall ein paar Materialien. Ich denke, Rassen- und Kulturbeschreibungen werden dabei sein.
Richtig, ja.
Und da kann man das dann nachlesen.
Richtig, genau. Weitere Kultur, natürlich haben wir auch Orks, die wir zweigeteilt haben. Im Norden gibt es eine eisige Wüste, in der die Eisorks in Stämmen leben, vereinigt unter dem Hochschaman Zul. Ich glaube, so hieß er. Kann sein, dass ich den Namen verpasst habe.
Ich glaube auch.
Ja.
Ich glaube, das hast du noch richtig in Erinnerung.
Richtig. Natürlich haben wir Zwerge, die in Bingen im großen Gebirge im Osten leben.
Die sind aber noch nicht sonderlich gut ausgearbeitet. Wir hatten mal überlegt, ob wir da vielleicht so eher Steampunk-mäßig was ansiedeln.
Ja, haben wir doch schon. Also es sind auf jeden Fall eher so Steampunk-Zwerge, sind die einzigen Wesen, die in der Lage sind, Dampfmaschinen herzustellen. Das haben natürlich die Stadtzwerge verloren, dieses Wissen.
Die Stadtzwerge sind sowieso meistens entweder Ausgestoßene oder haben irgendeine diplomatische Mission. Und
ja. Die Zwerge sind auch Rassisten. Die lassen nichts bei sich rein, was nicht klein und bärtig ist. Was sowieso, alles, was schon draußen war, kommt nicht rein.
Ja. Außer es war auf diplomatische Mission und lässt einen harten Test über sich ergehen, wenn es wiederkommt.
Richtig. Ein weiteres kleines Volk, das hat sich der liebe Dennis ausgedacht, ist auch dort in der Nähe angesiedelt, in der Enklave. Erklär mal, was das für Leute sind.
Ja, die Sutarier sind wahrscheinlich die erste menschliche Rasse, die auf Katerra entstanden ist, und sind ein selber auch strikt magokratisch beherrschtes Volk, kann man sagen. Sie sind alle magiebegabt, aber der Grad der Magiebegabtheit und vor allen Dingen der Grad ihrer eigenen Beziehung zu ihrem eigenen wahren Willen legen fest, welche Position sie in der Gesellschaft der Sutarier einnehmen. dieser wahre Wille kommt regeltechnisch als Aspekt zum Tragen. Jeder Sotarier hat einen wahren Willen, der eine große Aufgabe oder ein tiefes Wesensmerkmal oder ein Ziel definiert und regeltechnisch dann wieder relevant wird. Und was man dazu sagen sollte, die Sotarier genießen im Imperium teilweise eine gewisse Sonderstellung. Viele von den drakonischen Gesetzen Basilius gelten nicht für die Sotarier und es darf gemunkelt werden, weshalb Basilius so eine Einschränkung seiner Machtbefugnisse denn in Kauf nimmt. Vielleicht hat er Angst. Ja.
Das war schon ein bisschen zu viel Detail, würde ich sagen.
Das war überhaupt nicht so viel Detail. Ja, ich habe nicht mehr erzählt als du über die Zwerge.
Ja gut, stimmt auch wieder. Na gut, wenn man dann über das verhüllte Meer, ein unbefahrbares Mittelmeer-ähnliches Binnenmeer, geht, kommt man auf den Kontinent Akifra. Hauptsächlich eine große Wüste und das größte Reich auf diesem Kontinent ist das Setanerreich, das quasi den großen Erzfeind des Imperiums darstellt. Ägyptisch angehaucht, merkt man sofort, wenn man sich ein bisschen mal die Beschreibung durchliest.
Ja, wir haben ein Pharaonen angehauchtes Gottkaisertum dort quasi.
Ja, als Gegenpart zum Basilius-Gottkaisertum. Das ist noch nicht ganz so ausgearbeitet. Wir haben schon viele, viele Ideen dafür, aber steht halt jetzt nur grob fest und so.
Man muss sich ja auch beschränken. Beschränkung schafft Kreativität.
Ja, wir könnten, wenn es euch interessiert, natürlich viel, viel mehr über alles erzählen. Nochmal dazwischen gesagt. Im Osten dieses Setanerreichs existiert noch das Echsenreich. Ein riesiger Potpourri aus vielen verschiedenen ekligen Echsenrassen, die sich zu einem großen Reich zusammengeschlossen haben.
Und sich permanent verändern durch widernatürliche Experimente und widernatürliche Fortpflanzung, die man sich so genau gar nicht vorstellen will. Oder vielleicht doch, wenn einem das System gefällt.
Ja, genau. Das war so ein großer Überblick. Es gibt natürlich viele, 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 viele andere Sachen, die wir schon fertig haben.
Zum Beispiel NSCs. Wir haben ein paar NSCs ausgearbeitet von Basilius.
Ja, Basilius zum Beispiel und noch ein paar andere Figuren, die wir jetzt aber jetzt nicht genau besprechen. Man möchte ja ein bisschen was für die anderen Podcasts haben, wenn das Interesse groß ist.
Ja, was wir wollen in dieser Welt, dass man viele verschiedene Sachen spielen kann, eben alles auf Dark Fantasy, Grim and Gritty getrimmt, soll ein magokratischer Intrigenplot genauso spielbar sein wie ein Wildnisabenteuer, eine Reise in exotische Gebiete oder eine Reise zum Schlachtfeld am Stieg der Angst zwischen dem Setanerreich und dem Imperium. Wir wollten einfach, dass viele verschiedene Szenarien möglich sind, die wir selber auch spannend finden.
Was mir persönlich da also wichtig ist, ist, dass es nicht zu genau beschrieben ist, wie es zum Beispiel Aventurien tut. Als jetzt leichtes Negativ- und gleichzeitig Positivbeispiel ist ja schön, dass alles so beschrieben ist.
Wenn wir mal was publizieren, dann gedenken wir nicht an einen eigenen Band für die Zwerge und einen eigenen Band für die Elfen und einen eigenen Band für die Gnome und einen eigenen Band für die Echsenrassen, für jede einzelne Echsenrasse zu bringen.
Ja. Genau, natürlich müssen wir einen gewissen Rahmen vorgeben, müssen halt natürlich ein paar Orte festlegen, die das sind, uns eine kleine Geschichte dazu ausdenken, zu den verschiedenen Rassen, Völkern, Kulturen, Örtlichkeiten und so weiter. Das muss ja gemacht werden.
Ja, aber wir wollen viele offene Enden. Also wir wollen jetzt keine Geschichte, die sich so, die im aventurischen Boten fortentwickelt wird, sondern wir wollen eine Geschichte, die als Ausgangsbasis dasteht und dann kann jeder mit der Welt machen, was er will.
Ja, genau. Ob die danach untergeht oder nicht, ist ja vollkommen Wurst. Wir haben viele apokalyptische Sachen eingebaut.
Also die Welt untergehen zu lassen, dürfte einfacher sein als in den meisten anderen Systemen, ja.
Ja, definitiv. Das war uns halt persönlich wichtig einfach. Und auch mal, die Magie hat ja ein bisschen Parallelen zu Shadowrun, wo ja auch der Schaden gemacht wird.
Genau, ein bisschen zu Shadowrun, gerade in der, wie man zur Magie kommt, hat ein paar Parallelen zu DSA.
Ja. Natürlich, wir können ja nicht leugnen, dass wir natürlich aus anderen Systemen uns ein bisschen motivieren und inspirieren lassen, aber wir haben das versucht, schon eine eigene Note zu geben.
Wie war das irgendwie? Bad Poets Quote? Good Poets Steal oder sowas?
Ja, kann durchaus sein. Lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht.
Genau.
Also ich will ja nicht sagen, dass geklaut ist. Wenn man sich mit Rollenspielen ausgeht, merkt man deutlich die Anleihen natürlich. Aber wir haben versucht halt einfach aus allem, was wir gut finden, in einen Topf zu schmeißen und dann was zu machen, was uns wirklich gefällt. Und wo wir sagen, das ist genau die Welt, die wir uns schon immer für eine Fantasy-Setting gewünscht haben.
Wir sind alle Zwerge auf den Schultern von Riesen. Mensch, heute habe ich meinen Zitat-Tag, oder?
Ja, heute schon. Also, es ist natürlich klar, dass diese Welt nicht jedem gefallen muss, weil Dark Fantasy ist ja auch ein sehr spezielles Thema, das mag nicht jeder. Also, ich kenne zum Beispiel, wenn wir jetzt ein typisches Dark Fantasy Setting, The Witcher nehmen, der Hexer, Vjedmin, ein typisches Dark Fantasy Setting. Ich persönlich finde es super, aber ich kenne auch viele Leute, die das überhaupt nicht damit anfangen können.
Ganz klar, aber wir wollen eben mal zum Potpourri der frei verfügbaren Systeme noch eins dazuschmeißen.
Ja, wo sich jeder halt nur dran bedienen kann, wenn er Lust hat, es zu spielen und natürlich auch die Freiheiten dem Spielleiter und den Spielern lassen, daraus zu machen, was sie wollen. Das ist quasi Open Source.
Ja, ich würde es auch durchaus begrüßen, wenn uns Input gegeben würde oder falls irgendjemand sich wirklich berufen fühlt, daran mitzuarbeiten, bitte meldet euch.
Ja, weil bisher haben wir so an Publikationen, kann man sagen, so an Material haben wir bisher auf jeden Fall eine grobe Beschreibung der Welt gemacht. Am Imperium wird gerade richtig gearbeitet, wir haben eine Rassenbeschreibung, wir haben die Magie sowohl in Regeln als auch in Beschreibung zusammengefasst.
Ja, ganz wichtig fürs Imperium ist einfach die Magokratie, in welchen Strukturen die funktioniert, was so die verschiedenen, was die im Alltag spürbaren Ausprägungen dieser Magokratie sind, wie man mit Magie überhaupt umgeht und sowas. Das soll schon ein zentrales Thema sein, auf jeden Fall.
Woran ich noch arbeite, sind auch zum Beispiel jetzt so ein bisschen Nebenteil, Religionen gehört immer dazu. Ist ein wichtiger Punkt einer Kultur. Da bin ich gerade am Arbeiten, das fertig zu schreiben.
Ja, vor allen Dingen die Religionen von anderen Völkern, anderen Kulturen, anderen Rassen und natürlich auch die noch im Imperium vorherrschenden Religionen, die halt langsam verdrängt werden sollen.
Ja, genau. Was haben wir noch? Ja, so ein paar Flavortexte halt mal geschrieben.
Ja, und NSCs haben wir ausgearbeitet. Ja, teilweise auch schon mit Regeln.
Ja, ein paar wichtigere NSCs. Ob wir die Regeln da wirklich veröffentlichen, das ist ja eigentlich vollkommen wurscht. Es geht ja nur darum, man hat diese Figur und die stellt Folgendes dar. In Fate ist ja nicht so wichtig, dass da steht, welche Sonderfertigkeiten die haben. Das sind die Aspekte wichtig und fertig. Und da kann jeder sich denken, was das alles ist.
Ja, man kann sich auch denken, welche Fertigkeiten die Personen oder Talente, wie heißt es in dem System?
Fertigkeiten.
Welche Fertigkeiten wohl auf welchem Level vorhanden sein werden und sowas. Also das müssen wir, wir müssen keine Charakterbögen veröffentlichen, denke ich.
Ja, genau. Was wir auch letztlich gemacht haben, was für uns viel Heiterkeit gesagt, sie haben auch zum Beispiel so ein paar Untergrundorganisationen und Kulte und so weiter ein bisschen gemacht. Da ist was sehr Lustiges rausgekommen. Das wird euch sicher auch gefallen.
Ja, also was wir da als Steinbruch an Ideen veröffentlichen, ist dazu da, sich daran zu bedienen, Sachen wegzulassen, Sachen hinzuzufügen.
Ja, hinzuzufügen ist ja vor allem ganz gut. Ja, also jetzt haben wir, können wir sagen, einen groben Überblick gegeben.
Ja. Ja, sagt uns, ob ihr mehr wissen wollt, sagt uns, was ihr genau näher detailliert haben wollt, sagt uns, über welche Aspekte unseres Entwicklungsprozesses ihr mehr hören möchtet. Wenn wir dazu genug zu sagen haben, machen wir gerne eine Folge drüber.
Ja, genau. Also ich würde mich sehr freuen, diese Folgen zu machen, weil da steckt viel Herzblut drin. Da steckt viel Rollenspielblut drin, oder? Wie kann man das so sagen?
Rollenspielblut.
Rollenspielerblut.
Oh. Ich weiß nicht, was du noch vorhast, aber okay.
Ja, es steckt viel Kreativität damit drin.
Also, dass wir die Regeln für Menschenopfer so detailliert ausgearbeitet haben, war, glaube ich, keine gute Idee, Dummy.
Ja, das muss man halt machen, wenn man sowas hat. Also, sorry.
Ja,
wir brauchen Wege der Vereinigung. Das müssen wir publizieren.
Ja, jetzt haben wir unseren Ruf in der Rollenspielszene weg. gut. Gibt es ansonsten noch was dazu zu sagen? Ja, es gibt garantiert noch viel zu sagen und wir hoffen, dass wir es von euch hören.
Ja, genau. Also meldet euch einfach, sagt einfach, ob ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann sagen wir halt nichts mehr darüber und geben nur Sachen auf Anfragen raus und für ein bisschen Bier oder so oder Backschisch oder Geld oder... Nein, wir geben es einfach so raus.
Ja, wir geben es einfach so raus und hoffen, dass das Bier dann anders kommt. Du hast den Open-Source-Gedanken anscheinend noch nicht so ganz internalisiert.
Ja, ich will Opportunist sohn, ne?
Ist okay. Ja. Damit passt du perfekt ins Imperium.
Natürlich. Ja, sonst noch was? Ja, wenn es euch gefällt, machen wir gerne weitere Folgen drüber. Wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, ne?
Ja, genau. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.
Bleibt uns gewogen.
Ja.
Bis demnächst.
Ja, spannt den Bogen. Ich wollte irgendwas, was sich reimt. Auf Wiedersehen.
Ciao.